Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit...
Hallo, mein Name ist Sönke Siegmann. Ich bin der neue Vorsitzende der Lesben und Schwulen in der Union, kurz LSU, seit November 2023 im Amt. Trete in große Fußstapfen meines Vorgängers, der 13 Jahre im Amt war, Alexander Vogt, und bin mit 46 Jahren guten mittleren Alters, engagiere mich seit fast 30 Jahren in der CDU, darf für meine Heimatgemeinde im Osnabrücker Land, die heißt Haßbergen, im Rat sitzen und sie im Kreistag vertreten und engagiere mich in der Sozial- und am Ende natürlich dann auch in der LSBTIQ-Sternchen, also in der queeren Politik, seit vielen Jahren. Und es macht mir durchaus viel Spaß und Freude und freue mich heute, hier diesen Podcast machen zu dürfen.
Hallo Sönke, herzlich willkommen beim Podcast Menschenrechte nachgefragt, der Konrad-Adenauer-Stiftung und der politischen Meinung. Du hast mir verraten, dass es dein erster Podcast ist. Schön, dass dein erstes Mal bei der Konrad-Adenauer-Stiftung ist und in Sichtweite. Wir gucken tatsächlich hier aus dem Fenster in Richtung Konrad-Adenauer-Haus. Da hast du gleich auch einen Anschlusstermin, denn ich darf dir nicht nur zu deinem Vorsitz der LSU im Bund gratulieren seit einem knappen halben Jahr fast, sondern auch dazu, dass ihr seit 2022 offiziell als Sonderorganisation der CDU geltet. Und deshalb wirst du auch gleich wieder ins Konrad-Adenauer-Haus rübergehen. Vielleicht fangen wir sogar mit diesem Thema an. Was macht das für einen Unterschied für euch, dass ihr jetzt nach über 25 Jahren, gibt es jetzt die LSU, dass ihr jetzt nach einem Vierteljahrhundert offiziell als Sonderorganisation der CDU zumindest anerkannt seid?
In der Grundlage ist ja so, wenn man sich viele Jahre engagiert, dann ist das ja wir wollen Normalität generieren. Und wir wollen immer wieder sagen, Achtung, wir sind da, hört uns zu, wir sind ein ganz normaler Teil der Gesellschaft. Und am Ende hat die CDU jetzt da den logischen Schritt vorgenommen und uns überführt in eine Parteivereinigung. Da sind wir sehr stolz drauf, das freut uns. Wir sind also nicht mehr ein Feigenblatt, sondern wir sind Teil der Unionsfamilie und da werden wir uns weiter mit engagieren.
Die Konrad-Adenauer-Stiftung ist viel, viel enger mit der LSU verbunden, als ich das selber vor dem Podcast gedacht habe. Und zwar hat der ehemalige Vorsitzende Alexander Vogt eine eigene Kass-Historie als Stipendiat. Und er hat bereits Ende der 90er Jahre ein Seminar veranstaltet für die Adenauer-Stiftung über die Lebenssituation gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften in unserer Gesellschaft. Das hat mich sehr gefreut, dass Alexander Vogt so früh dann auch das Thema in die Adenauer-Stiftung hineingetragen hat und dann 13 Jahre als Vorsitzender der LSU gewirkt hat. Was in den 15 Jahren, die du jetzt dabei bist, was waren so die wichtigsten Entwicklungsstufen in der LSU?
Ja, große Fußstapfen Alexander Vogt, dieses Seminar gibt es tatsächlich bis heute, wird auch in diesem Jahr wieder stattfinden, in 2024 und wahrscheinlich dann auch in 2025. Ja, man muss sicherlich sehen, das, was alle Menschen sehen können und hören, in den 15 Jahren sind wir von einer Randerscheinung auf irgendeinem Parteitag in irgendeiner Ecke in die Mitte gerückt. Da stehen wir übrigens auch heute mit unseren Ständen und mit unseren Mitgliedern sind wir sehr präsent. Kann man sicherlich immer noch weiter ausbauen. Aber am Ende des Tages haben wir hineingewirkt in die Partei, sodass doch die Vorstellungen von Angela Merkel und einigen Abgeordneten am Ende auch ein bisschen beiseite gegangen sind, sodass wir die Ehe für alle gemeinsam einführen können. Und ich bin sicher sagen zu können, ohne LSU in der CDU keine Ehe für alle Zustimmung in dem Gro, wie sie gekommen ist.
Okay, auf das Thema werden wir gleich nochmal eingehen. Da habe ich nämlich auch noch ein schönes Zitat, was dir gleich noch ins Gespräch einbringen möchte. Vorher noch, um einmal so diesen politischen Kreis der Familie zu verlassen. Ihr seid bei vielen Ereignissen der Community seit vielen Jahren jährlich stattfinden, wie beispielsweise die verschiedenen CSDs in Berlin, Köln, Hamburg und so weiter. Gibt es Dutzende deutschlandweit inzwischen. Ihr seid bei den Straßenfesten für die Community. Wie ist euer Verhältnis einerseits zur Community und andererseits auch zu den politischen Organisationen der anderen Parteien, die sich um die LGBT-Themen kümmern?
Partei ist ja kein Selbstzweck, als Volkspartei wie die CDU sowieso nicht. Hinein und herauswirken, Akzeptanz und Verständnis entsteht nur, wenn wir in die Community hineinwirken für unsere Themen und natürlich in die andere Richtung ebenso. Wir engagieren uns da auf ganz vielen Straßenfesten und auf ganz vielen CSDs, um die Sichtbarkeit zu schaffen und unsere Themen zu platzieren. Das ist sicherlich da auch ganz relevant.
Jetzt hattest du selber schon das Thema Ehe für alle angesprochen. 2017, noch unter der Regierung von Kanzlerin Merkel, wurde das verabschiedet. Und die Union hatte auch, wie die Taz damals positiv schrieb, zu relevanten Teilen zugestimmt, damit das Gesetz erfolgreich durchkommen konnte. Trotzdem gab es von den 226 Gegenstimmen 225 von Seiten der Unionsfraktion im Bundestag. Wie wichtig ist das Thema Ehe für alle heute für die Unionsfraktion? Ist das noch ein Streitthema, wie es damals war? Ich habe mir gestern noch mal die Bundestagsprotokolle von 2017 durchgelesen. Das war wirklich extrem kontrovers. Es war freundlich im Tonfall, also respektvoll für beide Seiten jeweils, aber doch klare Position gegen die Ehe für alle. Wie ist das 7 Jahre später?
Es ist 7 Jahre später gefühlt. Ich kann es inhaltlich nicht beurteilen, ob hinter irgendwelchen Türen, von denen ich nichts weiß, irgendwas Kritisches kommt. Aber heute ist es kein Thema mehr und es ist eine Selbstverständlichkeit geworden. Ich muss am Ende natürlich sagen, diese 225 Bundestagsabgeordneten haben nicht alle dagegen gestimmt, weil sie sagen, ich mag keine Schwulen oder ich kann mit der Queer Community nichts anfangen oder so, sondern da gab es ein ganzes breit gefächertes Potpourri von Argumenten dagegen. Das reicht von natürlich vielleicht persönlichen Erfahrungen bis hin zu verfassungsrechtlichen Bedenken, grundsätzlichen rechtlichen Bedenken, was heißt das in der Konsequenz und solchen Dingen. Wir reden ja über Menschenrechte, wir reden über Akzeptanz. Das gehört auch dazu, dass wir akzeptieren müssen, dass Menschen andere Meinung haben. Und das ist jetzt per se, weil der jetzt nicht Ja gesagt hat, ist das nicht ein schlechter Mensch, sondern wir müssen uns anhören, warum er nicht Ja gesagt hat.
Gibt es eigentlich zwischen den Mutterparteien, also CDU und der CSU, gibt es da inhaltliche Unterschiede? Weil ihr seid jetzt ja nur eine Sonderorganisation bislang, der CDU, nicht der CSU. Gibt es da in der CSU immer noch, sagen wir mal, größere Vorbehalte, euch als Sonderorganisation zu akzeptieren? Oder wie muss man sich das erklären?
Ach so, ganz genau weiß ich das, glaube ich, gar nicht. Weil man schaut ja immer da drauf und denkt, es ist irgendwie alles geregelt und alles erledigt. Es gibt einen LSU-Landesverband in Bayern. Da gibt es einen Vorsitzenden, Jakob Schneider heißt er, mit dem arbeite ich sehr gut zusammen, macht immer viel Spaß. Wir haben immer mal Schwierigkeiten jetzt. Da gab es die Thematik, dass man am CSD in München nicht so wirklich willkommen ist. Da hat man sich aber jetzt neu arrangiert. Das scheint in diesem Jahr eher zu klappen. Was da in der CSU ist, weiß ich nicht. Ich konnte mit Markus Söder und mit Andreas Huber darüber noch nicht sprechen. Ich weiß aber, wir bewegen uns dahin. In Bayern heißt es eben nicht Sonderorganisation, sondern da würde es Arbeitskreis heißen. Da gibt es auch noch ein paar mehr. Und man ist auf dem Weg dahin und das soll in diesem Jahr noch umgesetzt werden. Das freut uns sehr. Ein bisschen zeitverzögert. Das stört uns aber nicht. Akzeptanz ist das Wort.
Ihr habt fast 1000 Mitglieder, hast du mir verraten. Wie setzt ihr euch so zusammen? Es gibt jetzt ja Männer, Frauen, diverse. Gibt es da irgendwie eine Größenordnung?
Also ich bin kein großer Mensch von Zahlen. Das heißt, ich setze mich nicht hin und sage, ich habe jetzt, 15% Frauen und so viel Trans und so viel Inter. Und, das ist nicht. Die Sichtbarkeit ist mir wichtig. Es gibt Transsexuelle im Vorstand, es gibt Lesben im Vorstand, es gibt Schwule im Vorstand. Aber ja, es ist mir auch durchaus bewusst, dass man sehen kann, es ist sehr männlich dominiert. Also man könnte jetzt bösartig auch sagen, sehr schwul dominiert. Also die anderen nicht ganz so sichtbar, wie man sich das wünscht. Dann ist es zu arbeiten. Aber wir wissen auch, gesellschaftlich, es verändert sich. Und diese Zuordnung zu irgendwelchen festbindenden Organisationen hat sich verändert. Das machen wir nicht mehr so. Es geht aber nicht nur uns so. Das geht auch der Kirche so, das geht auch Vereinen so, Verbänden. Schützenvereine haben das gleiche Problem. Ein Schützenverein hat große Mühe mit weiblichen Mitgliedern, mit neuen Mitgliedern. Und wir versuchen, die Sichtbarkeit zu erhöhen. Wir versuchen, die Themen stärker zu besetzen. Das hört übrigens für mich hinter den Geschlechtern gar nicht. Das ist, brauchen wir gar nicht drüber streiten, hört es gar nicht auf. Haben wir Senioren? Sind die wirklich präsent? Nein, ich finde nicht. Auch da ist Handlungsbedarf. Es ist für mich sehr viel breit gefächerter, als sich da zu sagen, naja, habt ihr nicht mehr Frauen? Und ich verwahre mich immer dagegen, dass jemand aufgrund seines Geschlechts, seiner Religion, was auch immer, irgendeine Position im Amt bekleidet. Es ist wichtig, dass das Thema besetzt, bearbeitet, betreut wird und begleitet werden kann, dass wir die Akzeptanz erhöhen. Wir werden immer wieder auf dieses Wort Akzeptanz und Menschenrechte, da stehen wir drunter, zurückkehren. Und das ist mir wichtig. Aber ja, das ist eins meiner großen Themen, habe ich auch oft meinen Mitgliedern versprochen, zu versuchen, Sichtbarkeit und Integration zu erhöhen und zu verbessern.
Du hast gerade das Stichwort Senioren schon angesprochen. Und tatsächlich bin ich kurz nach deiner Wahl durch die Mitgliederzeitschrift der Seniorenunion, also so alt bin ich schon, dass ich die zugeschickt bekomme, auf ein erfreuliches Interview mit dir aufmerksam gemacht geworden und habe dann die Idee hier zu dem Podcastgespräch mit dir natürlich sofort gehabt. Wie ist dein Verhältnis, sagen wir mal jetzt, zur Seniorenunion, zu älteren Parteimitgliedern? Weil es gibt ja Statistiken, dass diese sogenannte Boomer-Generation, also der Leute, die jetzt schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel haben, dass da nur ein sehr geringer Anteil sich als homosexuell bezeichnet. Ich glaube, man spricht davon, dass in dieser Generation 97% sich als heterosexuell bezeichnen. In der Gen Z sind es nur noch 88%, das sind also fast 10% Differenz. Würdest du sagen, dass es auch in der Partei deutlich mehr Akzeptanz bei den jüngeren Mitgliedern gibt oder kann man das nicht so, ist das keine gefühlte Wahrheit?
Also grundsätzlich ist es alles nur ein Gefühl, glaube ich. Ich glaube auch, dass die Seniorengeneration, dass das mit das Thema Sexualität und die hatten in ihrer Jugendzeit und in dem, wo man Sturm und Drang hat, hatten die, glaube ich, andere Sorgen. Und deswegen, ich kann mir gar nicht vorstellen, ich weiß gar nicht, wie solche Statistiken immer entstehen. Ich kann auf jeden
Befragung.
Fall... Befragung. Ja, ne, ist ja eine Frage, wo und wie. Und ist am Ende aber auch egal. Ich kann sagen, für die CDU ist ganz klar, Zusammenarbeit mit der Seniorenunion ist top. Das ist der zweite Zeitungsbericht, der überhaupt entstanden ist über meine Wahl, über mich ganz persönlich, mit dem Vorsitzenden, den ich übrigens vor wenigen Minuten hier auf der Straße beim Herlaufen getroffen habe. Und wir sind ein ganzes Stück bis zum Monat zusammengelaufen durch den Regen, haben uns über diverse Sachen ausgetauscht. Und der war wie selbstverständlich bei der Bundesmitgliederversammlung da, hat ein Grußwort gesprochen und hat am gleichen Tag gesagt, er wird Mitglied, er unterstützt. Da ist nicht Sexualität steht im Vordergrund, sondern er sagt, das Thema ist wichtig, ich bin dabei, ich unterstütze und werde Mitglied.
Das klingt sehr schön. Ein ganz anderes Thema. Wir haben in diesem Jahr 2024 75 Jahre Grundgesetz und ihr setzt euch dafür ein, dass der Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes verändert wird. Worum geht es da?
Im Artikel 3.3 sind quasi die Gruppen aufgezählt, die in der nationalsozialistischen Zeit verfolgt worden sind. Weil es was mit Rasse, was mit Geschlecht zu tun hat. Und die letzte übrigens verbliebene Gruppe, die da nicht drin steht, sind Homosexuelle und Lesben, die ja nachweislich verfolgt worden sind im Nationalsozialismus. Das Tragen des pinken Dreiecks auf der Spitze. Wir gedenken dem, versuchen
Rosa
dem, dem Rosa Winkel jeden Jahr und versuchen da auch die Erinnerung hochzuhalten. Das ist ganz wichtig. Die haben sich irgendwie auch ein bisschen für uns geopfert und opfern müssen. Es ist elementar, dass das in die Verfassung reinkommt. Wir müssen uns Sorgen machen. Ich mache mir persönlich Sorgen um den Zustand unserer Demokratie, um dem Wehrhaftigkeit. Heute kann das Parlament mit normaler Mehrheit da Gesetze einfach verändern. Und wir müssten die Hürde erhöhen. Das ist wichtig. Und zwar nicht, weil ich denke, dass irgendwie im Bundestag demnächst irgendwie Rechte oder ganz Linke mit Fahnen stehen und die Welt verändern. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, wenn wir die Wehrhaftigkeit erhöhen wollen, müssen wir sie stärken. Und das stärken wir an der Stelle zu den Ewigkeitsparagraphen, wo wir sicher sein können, die kann so schnell keiner aushebeln. Dafür bedarf es einer Zweidrittelmehrheit. Und deswegen ist uns das wichtig, dass das da reinkommt. Und übrigens darf ich auch mal ein ganz kleines bisschen politischer werden. Die Ampel hat in ihrem Koalitionsvertrag dieses Thema drinstehen und hat gesagt, sie macht es. Angeblich gibt es einen Vorschlag. Gesehen und gehört haben wir den noch nicht. Und übrigens, ich habe ja nicht nur Kontakt, wir haben vorhin über Community gesprochen, in die Partei und in die Community. Da gehört natürlich auch der Kontakt in die anderen Parteien dazu. Selbstverständlich reden wir mit den Kollegen von den Grünen und von der SPD gibt es einen Kontakt. Gibt es demnächst auch ein persönliches Gespräch mit den Kollegen von der LISE, also von der Organisation der FDP. Die kennen übrigens diesen Vorschlag auch nicht. Zumindest nicht die, mit denen ich gesprochen habe. Und da erwarte ich, dass man da über seinen Schatten springt, dass der Kollege Puschmann, der Justizminister, diesen Vorschlag hervorholt und sich darum kümmert, dass wir das umgesetzt kriegen. Und zwar nicht irgendwann, sondern bald. Und ich glaube ganz fest, dass es Ansprechpartner in der Union geben kann und dass man da über alles und vieles reden kann und auch muss. Was da jetzt am Ende in diesem Grundgesetz hineingepflegt wird, was wie Wortwahl ist, und kann man sich alles angucken. Wir können alles besprechen. Der Schutz steht im Vordergrund. Und ich glaube nicht, dass es systemrelevant ist, ob das sexuelle Identität oder sexuelle Orientierung oder wie auch immer heißt, der Schutz steht im Vordergrund, weil sonst kriegen wir das nie hin und dann der Mensch steht im Vordergrund. Das ist wichtig. Wir haben christliches Menschenbild, CDU, das muss für uns wichtig sein.
Du hast es selbst angesprochen, das Grundgesetz könnte nur mit 2/3 Mehrheit verändert werden, während das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz AGG, das heute schon sich schützend vor auch sexuelle Minderheiten stellt, könnte mit einfacher Mehrheit verändert werden. Gibt es sonst zu diesem Thema allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, das ja sehr weitgehend sich für den Schutz von Minderheiten und sexuellen Minderheiten einsetzt, gibt es da sonst Änderungsbedarf oder ist das jetzt nicht auf der Tagesordnung?
Grundsätzlich können wir alle froh sein, dass es das gibt. Das ist das, was uns, das ist ja, Gesetze und Schutzmechanismen werden ja nicht gemacht für schönes Wetter, wenn alles gut ist. Mein Arbeitgeber hat mit meiner Sexualität überhaupt kein Problem, gar kein Thema, spricht der gar nicht drüber. Hat auch mit dem politischen Engagement, also wenn wir mal von der Sexualität weggehen, hat er auch kein Problem, unterstützt es an vielen Stellen sogar. Aber das ist natürlich bei schlechtem Wetter, wenn der Arbeitgeber kommt und sagt, so jetzt hier oder da sitzt ein was weiß ich was vor mir, den will ich hier nicht haben. Dafür ist so ein Gesetz gemacht, das schützt uns. Aber wie wir eben schon, wie du richtig bemerkt hast, Grundgesetz, 2/3 Mehrheit, das hier einfache Mehrheit. Und dann sitzen wir morgen da und haben wir die falsche Mehrheit in, ich weiß nicht wo, in irgendeinem Bundesland oder so. Und dann ändert sich das. Und im Parlament, im Bundestag, lässt sich das ändern. Und dann ist es übrigens nicht nur, vielleicht nicht nur geändert, sondern vielleicht einfach gar nicht mehr da. Weil irgendeine politische Mehrheit der Ansicht ist, wir brauchen das gar nicht. Und deswegen ist für uns heute das Thema und der Hauptfokus muss sein, Grundgesetz § 3 Absatz 3 zu ändern und anzupassen.
Ihr habt ja sehr, sehr viele Themen. Die ganze Bandbreite wird einem bewusst, wenn man sich das noch ziemlich aktuelle Grundsatzprogramm des Bundesverbands Lesben und Schwule in der Union für ein weltoffenes, tolerantes und vielfältiges Deutschland anguckt. Auf 28 Seiten geht ihr sehr, sehr ausführlich auf sehr, sehr viele Themen ein. Im Jahr 2022 wurde das Grundsatzprogramm verabschiedet. Welche Themen könntest du als für dich besonders wichtig jetzt auch in deiner Amtszeit bezeichnen?
Erstmal ist mir wichtig, es gab auch vorher schon Grundsatzprogramme und Themen, immer. Wie Grundsatzprogramm aber so ist, Themen verändern sich. Themen passen sich an, Gesellschaft verändert sich, Strukturen verändern sich, die CDU selber arbeitet gerade aktuell an ihrem Grundsatzprogramm, da konnten wir uns einbringen, sind wir heute Bestandteil, das freut uns. In diesen Themen, es ist ja bunt gefächert, mir persönlich ist tatsächlich, wir haben eben schon mal kurz über die Seniorenunion gesprochen, mir ist das Thema queeres Leben im Alter ein hohes Anliegen. Jetzt könnte man sagen, naja, der ist 46, auf was bereitet der sich denn vor? Ja, ich hoffe, ich darf auch alt werden. Und ich glaube, dass wir haben heute, gibt es Handlungsanweisungen in der Pflege? Wie sieht denn das eigentlich aus mit den Themen, ich weiß, dass es queere Altersheime gibt in Berlin, in Hamburg, in Köln. Aber wie ist das denn bei mir zu Hause? Was ist das denn, wenn ich ins Altersheim muss? Ich habe nachweislich keine Frau und keine Kinder und keine, vielleicht eine Familie drumherum mit Neffen und Nichten, die mich pflegen oder unterstützen können. Aber das ist mir ein großes Anliegen. Und wie gehen Pflegekräfte damit um? Das hört übrigens nicht hinterm Alter auf, sondern auch im Krankenhaus und in anderen Strukturen. Das war in meiner, ich habe meine Altenpflegehelferausbildung machen dürfen, war das kein Thema. Und ich weiß, dass wir waren 2 schwule Männer in dem Kurs, übrigens die einzigen beiden Männer überhaupt in dem Kurs, damals sehr weiblich geprägt. Wir haben gefragt. Und ich weiß sogar noch, ich darf den Namen natürlich nicht sagen, aber ich weiß sogar den Namen der Lehrerin noch, die hat gesagt, das ist wirklich spannend, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich mache mir mal Gedanken, aber eingebaut hat sie nichts.
Wir werden da gleich bestimmt noch auf das Grundsatzprogramm in einer anderen Frage, im Kontext einer anderen Frage zu sprechen kommen. Ganz frisch sozusagen fällt zusammen mit deiner Ernennung als Bundesvorsitzenden, ist eure Stuttgarter Erklärung vom 5. November 2023 unter dem Titel Kulturkampf beenden, Verständigung suchen, Zusammenhalt schaffen. Zum Glück wesentlich kürzer. Also ich musste für die Vorbereitung nicht nur solche extrem umfassenden Dokumente durcharbeiten. Welche Punkte sind in diesem aktuellen Papier relevant?
Gesellschaft verändert sich, haben wir jetzt mehrfach drüber gesprochen. Töne werden rauer, Hassgewalt nimmt zu, auf der Straße. Menschen in ländlichen Regionen ziehen sie, also queere Community-Menschen, ziehen sich immer ein bisschen zurück, damit es eben vielleicht nicht mehr so offensichtlich ist, wo man gedacht hat, eigentlich sind wir weiter, eigentlich ist es normaler, eigentlich ist es selbstverständlicher, weil da irgendwie was sich verändert. Und uns ist es wichtig zu sagen, pass mal auf, wir müssen Räume schaffen für den Diskurs, wir müssen in Dialog gehen, wir müssen nach rechts, wir müssen nach links, wir müssen in der Mitte, wir müssen mit allen sprechen. Und nur weil der eine andere Meinung hat, ist das kein schlechter Mensch. Und nur weil er vielleicht irgendwie sich anders positioniert und vielleicht bestimmten Sachen, die ich so sehe, kritisch gegenübersteht, ist es auch kein schlechter Mensch, sondern wir müssen in den Diskurs gehen. Und diese Räume müssen wir aufrechterhalten. Und deswegen ist ja hier die erste Formulierung lautet, Kulturkampf beenden. Es kann nicht sein, dass wir aufgrund von irgendwelchen uralten Vorstellungen sagen, ja, aber mit dem und da nicht und das wollen wir nicht und so. Das passt nicht zu uns und passt auch nicht in die Zeit. Und sonst schaffen wir den Zusammenhalt nicht. Und da kommen wir wieder auf den Punkt, da sind wir schon fast wieder beim Grundgesetz und der Änderung von 3.3. Wir müssen gucken, dass wir wehrhaft bleiben und dass wir uns und unsere Demokratie und die Vielfalt, die wir erarbeitet und erkämpft haben. NSU, wir haben darüber gesprochen, 25 Jahre alt, Veränderungen herbeigeführt, eigentlich eher im Stillen und nicht im Lauten, die müssen wir schützen. Dauerhaft. Weil ich glaube nicht, dass in meinen Lebzeiten da irgendwie noch, dass es schlimmer wird. Aber wer weiß, was kommt denn danach? Und ich hätte gerne, dass die Generation nach mir und auch die danach noch geschützt und sicher das sich entfalten kann, wie sie ist.
Vielen Dank. Die nächsten beiden Fragen beziehen sich tatsächlich wieder auf euer Grundsatzprogramm und zwar auf den Paragraphen Römisch 4, Perspektiven in Europa und der Welt. Lassen wir uns zuerst über Europa sprechen, weil wir in diesem Jahr am 9. Juni die Europawahlen haben werden und tatsächlich in der Europäischen Union seit 3 Jahrzehnten mindestens auch gemeinsam von den Mitgliedstaaten zur Verbesserung der Rechte der Community gekämpft wird. Mit was für politischen Forderungen geht die Union und geht die LSU in diesen Wahlkampf?
Ich muss tatsächlich sagen, da muss ich sehr kritisch sein gegenüber unserer, sagen wir mal, Mutterstruktur, ist ja keine Mutterpartei im eigentlichen Sinne, der Europäischen Volkspartei, der EVP, die demnächst in Bukarest das Wahlprogramm verabschieden wird. Da müssen wir feststellen, wir kommen da nicht drin vor. Dafür gibt es unterschiedliche Erwägungen. Wir sind ja Teil des Dachverbandes auf internationaler Ebene, der ILGA. Wir sind Teil der European Center-Right Plus LGBT Alliance. Ist ein bisschen kryptisch, ist im Prinzip das gleiche wie die LSU, nur in der Europäischen Volkspartei. Wir haben große Anstrengungen unternommen, da hineinzuwirken und zu sagen, wir müssen irgendwie drin vorkommen. Wahlprogramm, Grundsatzprogramm, jeder stellt ja irgendwas auf und sucht sich selber und will sich identifizieren und sagen, dann wähle ich so. Das wollen wir ja eigentlich. Wir kommen nicht drin vor. Änderungsanträge, Änderungsvorschläge, Änderungsideen nicht integriert worden. Wir werden sehen, was Bukarest jetzt entscheidet. Aber woran liegt das, ist ja die Frage, die man sich stellen muss. Na, weil es vielleicht irgendeinem Teil, wo es herkommt, egal ist oder nicht so wichtig ist, weil andere Dinge wichtiger sind, das mag immer so sein. Aber insbesondere, weil wir in unserem eigenen Europa Länder haben, oben in den baltischen Staaten, ich sage das Land jetzt nicht, weil ich finde, Diskreditieren des Landes ist, aber da gibt es Staaten, wo es kein Thema ist. Und dann gibt es einen anderen Staat, wo dieser Homophobie ganz groß ist, wo die mit dem Gesetz ganz schwer hadern, ob sie es denn so beibehalten. Unsere Nachbarländer im Osten, Polen, wir wissen, wir können ja zuhören, LGBT-freie Zonen, man sich überlegen, und das war übrigens nicht vor 70 Jahren, sondern vor wenigen Jahren noch. Dann haben wir Rumänien, Bulgarien, wo es wirklich schwierig ist. Und da muss ich tatsächlich sagen, wie kann das sein, dass die Europäische Volkspartei, die den Anspruch hat, wo der Name schon sagt, Europäische Volkspartei, auf Englisch European People's Party, eine Partei der Menschen sein, dass wir sagen, erwähnen wir gar nicht. Da mag es unterschiedliche Richtungen und Strömungen geben, ist alles in Ordnung. Aber es gar nicht vorkommen zu lassen, kann ich nichts mit anfangen. Und da wird es unsere Aufgabe sein, hier vor Ort in die Partei hineinzuwirken, dass es zumindest hier irgendwo auftaucht. Und die Hoffnung zu haben, dass die Europäische Volkspartei in Bukarest, da wird es auch Anträge geben, da vielleicht auch nochmal Korrekturen vornimmt.
Vielen Dank für die sehr offenen und sehr kritischen Worte, die mich sogar ein bisschen überrascht haben, wenn ich ganz ehrlich bin.
Mich übrigens auch.
Wenn man darüber nachdenkt, dass wir ja etliche Staaten haben, die den EU-Beitritt anstreben, im Westbalkan, dann die Türkei seit vielen Jahren, die Ukraine aktuell in der Diskussion, Ist das Thema für die Beitrittsperspektive aus deiner Sicht, wird das hoch genug gehängt oder ist das eher so nebenbei abgehandelt?
Also das glaube ich nicht, dass das nebenbei abgehandelt wird. Ich glaube schon. Also ist zumindest meine Wahrnehmung. Ich bin ja nicht Teil von diesen Verhandlungen. Wir wissen, bei der Türkei die Beitrittsthematik oder der Status ist schon sehr alt, schon sehr lange. Da gibt es Gründe für. Bei Serbien ist es ein bisschen neuer. Ich denke, das ist so Balkanstaat. Also es kann ja nicht sein, dass in einem Land, und zwar unabhängig von unseren Themen, also da werden CSDs auseinandergetrieben oder verboten, gar nicht erst zugelassen, werden willkürlich Menschen verhaftet. In der Türkei übrigens sehr ähnlich. Aber das ist ja nicht nur auf uns beschränkt, das gibt es ja auch in anderen Strukturen. Das kann ja nicht sein, dass das mit den europäischen Werten, ist das nicht meiner Vorstellung und meinem Wertekanon nicht vereinbar. Das muss verhandelt werden, das muss sich auch ändern. Ich bin mir relativ sicher, dass da die Diplomaten da was Ordentliches herbeiführen. Und vorher darf es eben keinen Zugang geben. Ich bin dadurch auch eindeutig und sehe das auch sehr kritisch. In der Ukraine beispielsweise befinden wir uns auf dem Weg. In der Ukraine gibt es im parlamentarischen Verfahren etwas, wir sagen hier immer so global Ehe für alle, also gleichgeschlechtliche Eheschließung, ist im parlamentarischen Prozess, genauso wie ein aktives Gesetz gegen Hassgewalt, weil die haben das natürlich auch. Da ist die Kirche stärker, konservative Kräfte auch noch ein bisschen stärker. Und man ist sich im Moment nicht sicher, ob man die Mehrheit erreicht. Unsere mit uns assoziierten Parteien, also wo man sagen kann, mit denen haben wir zu tun, da sind die Mehrheiten zwar jetzt nicht super groß, aber sie sind da. Jetzt muss man gucken, wo sich das hinbewegt. Und wir hoffen sehr, und auch da sind wir in unseren europäischen und internationalen Verbänden stark engagiert, dass die das schaffen und dass die das im Parlament verabschieden und in der Ukraine schon mal Basisstruktur geschaffen worden ist. Ich glaube, dass die Themen sind da genauso stark oder genauso schwach wie bei uns auch. Ich glaube, da ist kein Unterschied. Die sind da noch ein bisschen auf der Reise, sind sie noch ein bisschen zurück. Bin aber zuversichtlich, dass das irgendwann kommen wird.
Ihr habt in dem Grundsatzprogramm auch einen Punkt, der heißt internationale Verantwortung für die Rechte von LSBTIQ-Sternchen und beginnt mit dem Statement, die LSU bekennt sich zur Universalität der Menschenrechte und schließt mit dem Satz, die LSU setzt sich dafür ein, dass die Yogyakarta-Prinzipien in der deutschen Außen- und Entwicklungspolitik, Menschenrechtspolitik und in der auswärtigen Kulturpolitik berücksichtigt werden. Die Yogyakarta-Prinzipien stellen die erste systematische Gesamtschau auf die Menschenrechtsgewährleistung für LSBTIQ-Sternchen dar. Diesen Absatz fand ich sehr, 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 sehr spannend, weil er ja sehr, sehr weitreichend beschreibt, wie die deutsche Menschenrechtspolitik sich mit diesen Themen auseinandersetzen sollte. Kannst du da auch wieder für dich sagen, welche Punkte da für dich besonders relevant sind? Wir hatten im Vorgespräch am Beispiel von Afrika schon einzelne Länder diskutiert und wir hatten in der Adenauer-Stiftung letztens Besuch aus Uganda, wo die Todesstrafe verhängt wird, sogar bei Delikten, die zu diesem Themenbereich zählen. Welche Schwerpunkte setzt du da für die LSU?
In Uganda ist relativ spannend, das mit der Todesstrafe ist übrigens nicht, weil da aus der Kolonialzeit noch ein Gesetz ist, da gibt es andere Staaten, wo das so ist, sondern in Uganda hat man das erst vor wenigen Jahren eingeführt und dahin gebracht. Das ist unser, da muss ich mit Entsetzen drauf gucken. Da muss ich auch von meiner Regierung, egal ob wer sie führt, und auch von meiner eigenen Partei erwarten, dass man sich da verstärkt einsetzt. Ich weiß, das ist nicht immer ganz einfach. Es gibt unterschiedliche Interessenschwerpunkte und am Ende geht es ja auch vielleicht um Geld. Aber wir müssen darüber reden. Vorhin ja, im Grundsatzprogramm Stuttgarter Erklärung Diskursräume schaffen. Wir müssen auch auf dieser politischen Ebene Diskursräume schaffen. Ansonsten, ich kann immer sagen, Afrika ist für mich natürlich ein Thema. Mein Partner ist Schwarzafrikaner, das ist Ghana. Ich kann da nicht hinreisen. Und zwar nicht, weil große Gefahr droht, obwohl Ghana in den letzten Jahren mehrfach die anti-homosexuellen Gesetze verschärft hat. Das ist für mich das Risiko. Das Schlimmste, was mir im Prinzip passieren kann, ist, dass ich verhaftet werde und ausgewiesen werde. Das die Herausforderung ist für meinen Partner. Weil wenn dem da irgendwas ist, da sind Strukturen wie bei uns vor 100 Jahren. Da werden, wenn das öffentlich bekannt wird, ist der gesellschaftlich ruiniert. Und der sagt selber, meine eigene Regierung macht das nicht, weil die uns irgendwie blöde findet, sondern weil sie sich den Vorteil nimmt, dass die Kultur und die Struktur der afrikanischen Staaten, insbesondere Ghana, so ist, dass man damit einfach andere Sachen überdecken kann, die nicht funktionieren. kann ich nachvollziehen, hat man bei uns ja an vielen Stellen sehr ähnlich gemacht. Und wenn man sich dann überlegt, dass der sich überlegen muss, was passiert, wenn meine Mutter das erfährt, dann ist das schon sehr gruselig und sehr bedenklich. Und das ist in anderen Ländern, ich reise viel nach Afrika, also oft nach Gambia ist mein Staat, da funktioniert das übrigens tatsächlich auch ganz klassisch wie bei uns vor 100 Jahren. Wenn mir irgendein Politiker unliebig erscheint, dann wird er einfach denunziert. Oder Nachbar, findet heute statt. Und wir sind nicht im Mittelalter und nicht im 18. Jahrhundert, sondern wir sind im 21. Jahrhundert. Und man fragt sich, wo stehen, was passiert da eigentlich und was tut unser Land dafür? Da engagiere ich mich immer. Ich habe mich tatsächlich immer auf meiner letzten Reise in Gambia mit zwei Aktivisten getroffen, die das im Heimlichen tun. Kann ich jetzt nicht in die Detailtiefe, kann ich nicht die Aktionen näher sagen, aber ich hatte eine Chance, da Kontakt herzustellen und versuche da auch ganz persönlich und privat mit zu unterstützen, so gut ich das kann.
Vielen Dank. Große Herausforderung, also auch für die deutsche Außenpolitik in menschenrechtlicher Hinsicht. Wir sind schon durch, mehr oder weniger. Ich möchte dich aber trotzdem nicht gehen lassen, aus deiner Podcast-Premiere verabschieden, ohne dich doch zu fragen, welche politischen Perspektiven du jetzt in dem neuen Amt hast, auch mit Blick bereits nicht nur auf das Wahljahr in Deutschland 2024, sondern die Bundestagswahlen stehen ja auch schon im nächsten Jahr wieder an. Welche Rolle werden LGBT-Themen spielen? Was wünschst du dir von den Unionsparteien im Wahlkampf und auch wenn es dann wieder eine unionsgeführte Koalition geben sollte, um jetzt mal sehr weit sich in Wunschvorstellungen zu begeben, was für Positionen sollte die Union unbedingt besetzen?
Wir haben vorhin über die aktuellen Themen gesprochen, Grundgesetzänderungen. Die Union muss sich positionieren zu diesen Themen. Die Union muss klar Farbe bekennen, was sie denn will. Und sie muss am Ende sagen, wir haben Themen, also wir müssen konkrete Antworten geben auf die Fragen, die die Menschen stellen. Das ist bei jeder politischen Arbeit so. Was ist bei dem Thema Hassgewalt? Wie stellen wir uns das vor? Wie kommen wir an Lösungen? Wie schaffen wir Diskursräume? Wie gehen wir mit den Kräften um, die unsere Demokratie bedrohen und die übrigens dann am Ende unsere Themen uns persönlich, also mich persönlich bedrohen? Ich glaube, und ich sage jetzt mal, mach da mal unten drunter einen Strich, also meine politische Arbeit in den nächsten 2 Jahren mündet ganz plastisch an der Stelle, wo ich sage, wenn wir die Bundesregierung übernehmen, erwarte ich von meiner Partei, dass es für sie selbstverständlich ist, dass auch wir einen queerpolitischen Beauftragten benennen und dass wir übrigens nicht nett lächeln, wenn man darüber spricht und sagt, ah, das ist hier so ein Linkes, das gehen wir bei dem anderen Koalitionspartner, wischt das weg. Die CDU ist genauso in der Lage, queerpolitische Themen zu bearbeiten und zu unterstützen und umzusetzen, wie alle anderen das auch können. Und ich glaube, es muss einem Bundeskanzler Friedrich Merz oder Carsten Lindemann oder Markus Söder, wem wir da aufrufen, in der unionsgeführten Regierung muss klar sein, das können wir auch. Und da muss auch klar sein, das ist nicht irgendwas, was linke Klientelpolitik macht oder irgendjemand, was man beiseite schiebt, was ein Randthema ist. Das ist ein wichtiges Teil der Gesellschaft und das ist auch Teil von Unionsthema. Und da würde ich mir echt wünschen, und dafür dafür werde ich politisch arbeiten, dass all diese Themen, wir können viele Sachen aufschreiben, viele Wünsche artikulieren. Am Ende sind es die Gespräche, es ist die Integration in die Partei und das Wirken in die Partei und in die Gesellschaft hinein. Und dann kommt am Ende sowas bei rum und dann steht da vielleicht einer und sagt so, und hier ist der CDU-Mann und der macht Querpolitik. Sichtbar. Klar, deutlich mit Name und mit Büro und mit Stab und mit Geld, damit wir sowas überhaupt machen können.
Sönke, das war wirklich ein wunderbares Schlusswort, sehr politisch, sehr rund. Und ich freue mich, dass du zu Gast warst im ersten LGBTIQ+-Podcast Menschenrechte nachgefragt, der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Viel Erfolg auf dem Weg als neuer Bundesvorsitzender der LSU und heute noch einen guten Tag im Konrad-Adenauer-Haus gegenüber.
Oliver, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Jetzt lässt die Nervosität ein bisschen ab. Ich gebe ehrlich zu, ich war am Anfang sehr nervös, weil es ist einfach für mich auch einfach neu. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich wünsche euch viel Erfolg und bleibt da dran, weil Menschenrechte ist für uns alle, weil wir sind alle Menschen. Da müssen wir hin.
Vielen Dank und viele Grüße in die Community.
Dankeschön.
Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audiopodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.